Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Bis Donald Trump im Januar als US-Präsident vereidigt wird, ringt die EU um ihren Kurs in der Ukraine-Frage. Das EU-Parlament hat nun vor einigen Tagen eine Resolution verabschiedet, dessen Inhalt einem Aufruf zum Dritten Weltkrieg gleicht. Das sagt Michael von der Schulenburg, ehemaliger Diplomat der Vereinten Nationen und nun Abgeordneter im EU-Parlament für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Über den Inhalt der Resolution wollen wir nun mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr von der Schulenburg.
Ja, guten Tag.
Herr von der Schulenburg, mit 390 Ja-Stimmen, da hat das EU-Parlament eine Entschließung angenommen, die eine noch größere Unterstützung der Ukraine vorsieht. Was ist damit gemeint?
Naja, vor allen Dingen militärische Unterstützung, nicht? Also man hat jetzt gefordert, dass man diese Langstreckenraketen der Ukraine zur Verfügung stehen. Manche gibt's ja schon in der Ukraine. Auch die Taurus wird da genannt. Auch Flugzeuge, die diese Dinger verschießen können. Man sagt also, jetzt muss das zum Schuss freigegeben werden. Es gibt also keine Begrenzung. Man sagt nicht, man kann da nur da und da. Nee, alles soll geschossen werden. Was das Erschreckende bei der ganzen Sache ist, dass man gar nicht bespricht, was die Reaktion der Russen sein könnte. Und was dabei rauskommen sollte. Also es ist wirklich eine ausgesprochen aggressive Resolution, wie man es da im Parlament nimmt. Sie ist 13 Seiten lang, voller Anschuldigungen, voller Hass. Also das kann man fast gar nicht mehr analytisch nennen. Und alle Waffen da rein, der Krieg muss noch gewonnen werden. Also ich würde nur mit einer Sache nicht mit Ihnen übereinstimmen. Glücklicherweise hat die EU gar keinen Einfluss darauf.
Dazu kommen wir noch. 390 Ja-Stimmen, das heißt ja durchaus, dass es auch partei- und fraktionsübergreifend dort eine Mehrheit gegeben hat. Wer sind denn die größten Treiber hinter dieser Resolution gewesen?
Ja, das sind die großen Parteiengruppen. Das sind ja Parteiengruppen oder Fraktionen, wie man sie dort nennt. Das sind also die Konservativen, das sind die Sozialisten, ganz stark. Also bei den Sozialisten gibt es unter Umständen die aggressivsten Reden. Dann die Liberalen und natürlich die Grünen. Also die Grünen, die wollen also unbedingt den Krieg noch gewinnen, obwohl er ja eigentlich schon verloren ist. Das ist ja das Verrückte, ne?
Auf der einen Seite wird in der Resolution wird auch eine gute Zusammenarbeit mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump gefordert. Auf der anderen Seite aber, da klingt es auch wie eine Kampfansage nach Washington gegen eine mögliche Friedenslösung, wie sie Trump angekündigt hatte. Wie bewerten Sie denn den transatlantischen Faktor in der Resolution?
Naja, das wird sehr viel schwieriger. Ich glaube, die Europäische Union ist gerade dabei, sich außenpolitisch überall ins Fettnäpfchen zu treten. Und das wird im nächsten Jahr für die EU ausgesprochen schwierig, nicht? Also während dieser Debatte, die der Resolution geführt hat, dann haben also mehrere Abgeordnete darauf hingewiesen, dass man ganz wenig Zeit nur hat bis zum 20. Januar, also bis zur Amtsübernahme von Trump. In dieser Zeit müsste also doch Russland noch mit diesen ganzen Raketen in die Knie gezwungen werden, was natürlich völlig unrealistisch ist. Aber so wird dort gedacht, ja. Und für mich ist das sehr, sehr schwierig. Sie wissen ja, dass ich sehr viel Kriege erlebt habe. Ich habe ja 30 Jahre in Kriegsländern gelebt. Ich weiß, dass Kriege nichts Heldenhaftes haben. Das ist eine fürchterliche Sache, ein Krieg. Nichts darf einen Krieg rechtfertigen. Und dann sitze ich da oben im Parlament und da sind diese sehr wohlgenährten Abgeordneten, die ja ein irrsinniges Einkommen alle bekommen, ich auch übrigens, und die keine Kinder im Krieg haben, keine Tochter wird da vergewaltigt, kein Haus geht da kaputt. Sie kriegen so viel Einkommen, dass sie von der Inflation nichts merken und sie wollen nur Krieg haben. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Resolution, wie auch die davor, ist ja ein Bruch mit dem Völkerrecht. Nicht, denn die UNO-Charta schreibt ja vor, da haben wir uns ja alle verpflichtet, dass wir verhandeln wollen. Da wird ja von Verhandlung oder Diplomatie kein Wort gesprochen.
Dennoch sagen Sie, es ist ja ein Aufruf zum Dritten Weltkrieg. Das sind ja sehr drastische Worte. Womit untermauern Sie das?
Ich habe es ein bisschen vorsichtig ausgedrückt. Naja, ich meine, es ist ganz klar, diese Raketen, die jetzt geschossen worden sind, also während einer Woche, das zwischen 19. und dem 25. November, sind ja nur während der Zeit, seitdem gibt's ja keine mehr. Die können ja nur verschossen werden mit NATO-Soldaten. Also sie müssen NATO-Soldaten vor Ort haben, die diese Raketen steuern. Das ist von der lokalen Armee in Ukraine nicht machbar. Man kann sagen, damit ist die NATO in einen direkten Krieg mit Russland eingetreten. Also das ist schon eine enorme Veränderung des Charakters des Krieges. Es ist immer noch auf einem ziemlich niedrigen Niveau. Und Russland hat ja sehr vorsichtig darauf reagiert, völlig andere Gründe, da können wir auch drüber sprechen. Es ist natürlich im Moment praktisch eine Kriegserklärung an Russland der NATO. Und das ist etwas völlig anderes, ja, als wir vorher hatten. Vorher war es ein Proxykrieg, jetzt wird es ein direkter Krieg.
Sie haben gerade schon durchklingen lassen, an vielen Stellen gilt das EU-Parlament ja als eine Art zahnloser Tiger. Ist die Resolution also eher von symbolischem Charakter oder kann es doch konkrete Auswirkungen haben?
Was dort gemacht wird, und ich müsste auch vielleicht etwas zu den Zahlen nennen, die da, denn das hat sich ja geändert. Also was dort gemacht wird, ist im Grunde genommen von diesen regierenden Parteien, also die ich gerade genannt habe, die durchzusetzen, dass auch im Europaparlament so etwas ist, so eine Einstimmigkeit, dass man jetzt also den Krieg um jeden Preis noch gewinnen müsse. Wer bedeutet das nicht? Ich meine, die haben selber keine Panzer, die haben selber keine Raketen und sie haben auch gar keine Rechtsgewalt über die Entscheidung der Nationalstaaten auf diesem Gebiet. Also daher ist es im Grunde genommen Tiger und Zähne, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Tiger ist, aber es ist natürlich eine sehr unangenehme Geschichte, weil es sagt etwas aus über den mentalen Zustand der Politik in Europa.
Dann schauen wir doch mal auf diese Nationalstaaten. Gestern, da war Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Besuch in die Ukraine aufgebrochen. Es gab Bilder mit ihm und Präsident Zelensky bei verletzten Soldaten. Scholz, der versucht sich selbst als Friedenskanzler zu positionieren. Nehmen Sie ihm diese Rolle ab?
Nee, natürlich nicht. Aber es ist natürlich geschickt. Es hat was mit den Wahlen zu tun. Er sieht natürlich, dass die Mehrheit der Deutschen keinen Krieg haben wollen, dass die Mehrheit der Deutschen Verhandlungen haben wollen. Und der SPD geht es im Moment sehr schlecht. Und Herr Merz hat sich natürlich ein bisschen in die Ecke manövriert, indem er sich so identifiziert hat mit der Taurus-Rakete, dass er der sofort liefern würde, was wahrscheinlich gar nicht passieren würde, weil die Amerikaner dazwischen gehen würden. Aber das geht ja alles um die Wahlen, nicht? Er hat ja natürlich etwas gemacht, indem er den Putin angerufen hat. Ich glaube, er kann dem gar nichts so sagen, weil er gar nichts anzubieten hat als Bundeskanzler. Aber was er gemacht hat, er hat die Solidarität in der EU gebrochen. Weil die EU hat ja alle verpflichtet, und Orbán ist eben anders, alle verpflichtet, dass man mit Putin nicht redet, bis der nicht alle seine Truppen abgezogen hat. Also mit Putin kein Kontakt. Und jetzt ist der deutsche Bundeskanzler, der ihn doch zumindest angerufen hat. Das ist ja schon mal was.
In der Tat, überrascht hat in diesem Kontext auch eine, wie ich finde, Aussage des ehemaligen NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg. Der hat gestern gesagt, er hält Frieden ohne Gebietsverluste für die Ukraine für unrealistisch. Das ähnelt ja durchaus den Ansichten des BSW. Was steckt Ihrer Meinung nach hinter diesem Umdenken?
Ja, alle wissen, dass der Krieg zu Ende ist. Es ist ja so, wenn Sie amerikanische Thinktanks angucken, die sich damit beschäftigen. Die gehen doch alle davon aus, dass die ukrainische Armee de facto am Zusammenbruch ist. Und deswegen ja auch diese Reaktion mit den Raketen. Das ist natürlich eine Reaktion darauf, dass man das nicht so schnell haben will, dass das alles zusammenbricht. Und Biden will vielleicht auch sogar verhindern, dass es einen Zusammenbruch der ukrainischen Armee gibt, noch vor dem 20. Januar, also während seiner Legislaturperiode. Weil das sieht natürlich schlecht aus nach Afghanistan, dass er das da auch nochmal zu verantworten hat. Es geht hier um einen Zusammenbruch zu verhindern. Denn wenn es zu einem Zusammenbruch gibt, dann wird es auch einen politischen Zusammenbruch geben in der Ukraine. Und dann wird das für uns unglaublich teuer werden. Frieden kann sehr, sehr teuer werden. Das weiß ich aus meiner Erfahrung.
Ist es überhaupt realistisch, dass die EU alleine die Unterstützung der Ukraine übernimmt, sollte ein US-Präsident Trump diese Hilfen zurückfahren, um Kiew quasi zu Verhandlungen zu zwingen?
Naja, es gibt ja keine militärischen Unterstützung mehr. Ich meine, da wird ja nichts mehr geliefert. Da wird ja viel drüber geredet, aber da wird auch nichts groß geliefert. Also ich glaube, diese Unterstützung hat schon längst aufgehört. Jetzt geht's darum, wer zahlt für den Wiederaufbau? Das sind da im Grunde schon heute die Fragen, nicht? Wer zahlt für die Rückführung der Flüchtlinge, wenn überhaupt die jemals zurückgehen wollen und so weiter, nicht? Und da ist ja Trump sehr direkt gewesen und sagt, es ist Europa, dass das bezahlen wird. Ob wir das bezahlen können, ist dann noch eine andere Frage. Ich würde auch sagen, dem Moment, wo der Krieg zu Ende ist, werden wir die Ukraine von einem Tag zum anderen vergessen. Ich meine, die Ukraine ist ein verratenes Volk. Da wird keiner mehr was für die Ukraine machen. Die wird auch nicht Mitglied der EU werden. Das ist gar nicht möglich. Auch nicht die Teil-Ukraine. Und sie wird auch nicht Mitglied der NATO werden. Das sind alles vergangene Sachen. Das wird heute nicht mehr stattfinden. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die Ukraine große Schwierigkeit hat, also diese Rest-Ukraine, wenn man mal so will, überhaupt regierungsfähig zu bleiben.
Das heißt, wenn also ein Olaf Scholz, wie er es gestern getan hat, gegenüber Medien und der Ukraine sagt, erstens, wir bleiben an der Seite der Ukraine, solange es dauert. Zweitens, die Ukraine soll nur verhandeln, wenn es aus einer Position der Stärke heraus ist. Und drittens, wir lassen euch nicht alleine. Also, dass das im Endeffekt gelogen ist?
Ja, würde ich schon sagen. Ja, gelogen ist Politik nicht das richtige Wort. Aber er baut da so eine Scheinwelt auf, die er selber wahrscheinlich weiß, wie es gar nicht mehr geben kann. Ukraine hätte aus der Stärke raus verhandeln können. Sie haben ja vorher auch schon verhandelt, das haben wir ja abgebrochen. Aber als dann im Ende 22, da sagte sogar der Oberbefehlshaber der amerikanischen Armee, jetzt ist die Zeit zu verhandeln. Damals hätte noch verhandeln können, seitdem geht's bergab. Und militärisch verliert hat natürlich da nicht mehr viel zu verhandeln.
Eine aktuelle Meldung, die besagt, dass viele Ukrainer derzeit in ihr Land zurückkehren, etwa auch in die eigentlich von Russland besetzten Regionen wie Mariupol. Wie schätzen Sie denn die Lage in der Ukraine derzeit generell ein?
Wer nach Mariupol geht, das ist dann russisch sprechende Leute, nicht? Ist ja sehr viel investiert worden in Mariupol seit der Zerstörung. Da ist ja viel wieder aufgebaut worden von den Russen. Das ist also für die Russen eine Symbolstadt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da letztlich in der Ostukraine besser dran sein werden als in der Westukraine langfristig.
Abschließend, Herr von der Schulenburg, wir haben also zwei wichtige Daten. Einerseits im Januar die Vereidigung von Präsident Trump und dann natürlich im Februar Neuwahlen in Deutschland mit einem möglichen Kanzler Friedrich Merz, der einen härteren Kurs gegenüber Russland vorschlägt. Wo werden wir uns denn dann Mitte des Jahres befinden, wenn wir mal in die Glaskugel schauen?
Nun, ich glaube nicht, dass Herr Merz sehr viel zu entscheiden hat in dieser ganzen Frage, nicht? Also ich meine, er ist ja eingebunden in alle möglichen anderen Länder und natürlich werden in erster Linie die Vereinigten Staaten bestimmen, wie der Frieden in der Ukraine aussieht. Auch nicht die Ukraine, das werden die Amerikaner machen und da werden sie die Deutschen nicht lange fragen. Die Deutschen können dafür später bezahlen für Herrn Merz, kann sich darauf schon vorbereiten und da wird er wahrscheinlich auch noch seine Taurus-Raketen selber behalten können. Nein, das ist ein aufgeblasenes Gehabe, das so gar nicht mehr durchführbar ist. Ich meine, wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch 10 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine kriegen, weil das Land sich ökonomisch gar nicht mehr am Leben halten kann. Die würden ja dann wahrscheinlich sehr gerne zu uns kommen.
Sagt Michael von der Schulenburg, ehemaliger Diplomat der Vereinten Nationen und Abgeordneter im EU-Parlament für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Herr von der Schulenburg, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Okay, tschüss, vielen Dank.